Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Antje Allroggen, guten Tag. Mehr als eine Woche ist es jetzt her, seitdem die Berlinale mit einem Eklat endete. Wir fragen in dieser Ausgabe von Kultur heute, was passiert, wenn eine Demokratie ihre Streitkultur verliert? Was passiert, wenn der eigene jüdische Urgroßonkel sein gesamtes Vermögen verliert und von den Nationalsozialisten inhaftiert wurde? Das hat der Theaterregisseur Philipp Stölzel nach einer Romanvorlage nun in einem Theaterstück erzählt, gerade zu sehen im Akademietheater der Wiener Burg. Wie es aussieht, wenn die frühere Unsichtbarkeit schwarzer Menschen Einzug in den kunsthistorischen Kanon erhält, ist gerade in Zürich zu sehen. Und wie es immer wieder anders klingt, wenn eine Tierparabel zur Oper wird, wie im Schlauen Füchslein, auch darum wird es heute gehen. Die Oper ist gerade an der Berliner Lindenoper zu sehen. Nach den Angriffen der USA und Israel gegen den Iran sind die Reaktionen darauf recht gespalten. Allein in Deutschland sind am Wochenende tausende Menschen friedlich auf die Straße gegangen unter dem Motto Freiheit für Iran. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bezeichnete die Tötung des geistlichen Oberhaupts als einen entscheidenden Moment in der Geschichte des Irans. Welche Auswirkungen die Angriffe auch auf die Kultur im Land haben könnten, darüber habe ich vor der Sendung mit der deutsch-iranischen Filmproduzentin und Kuratorin Afsoon Moshiri gesprochen. Und ich habe sie gefragt, wie geht es den Menschen nach den Angriffen heute? Haben sie Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen, Freunden, Familie im Land?
Also gerade heute am zweiten Tag der Angriffe im Iran gibt es noch immer keine Internetverbindung und den Menschen geht es entsprechend der ambivalenten Situation. Auf der einen Seite sind sie natürlich froh, dass der Diktator eben nicht mehr am Leben ist, aber sie sind jetzt auch nicht sehr glücklich über die Umstände, wie das passiert ist, weil es auf jeden Fall eine westliche Intervention ist und man glaubt nicht, dass diese westliche Intervention nur als eine Hilfestellung kommt, sondern auch mit bestimmten Ansprüchen, was jetzt danach noch passiert.
Diese unterschiedlichen politischen Haltungen zu den Angriffen, die werden ja letztendlich auch in Brüchen der iranischen Gesellschaft gespiegelt. Und darum geht es ja in dem Film von Mohammed Shirvani, der auf der Berlinale zu sehen gewesen ist, den Sie als Kuratorin dort gezeigt haben, der nicht hochpolitisch ist, der Film. Und Sie haben sich sehr dafür eingesetzt, dass dieser Film überhaupt auf der Berlinale gezeigt werden durfte. Denn der Regisseur hat im Iran mehrfach ein Berufsverbot bekommen. Wie geht es ihm gerade? Ist er zurück im Iran oder noch in Berlin?
Und Mohammed Shirvani ist nicht direkt zurück in den Iran, sondern ist jetzt erst nach Jerewan gereist, um dort eine Weile zu verweilen und zu sehen, wie die Lage im Iran ist. Also es gibt auch viele andere Kulturschaffende, zu denen man alltäglichen Kontakt hat, aus dem Grund, dass wir einfach auch gemeinsame Projekte voranbringen. Auch einer der Filmforscher ist gerade hier in Deutschland und seine Frau eben im Iran und wir arbeiten zusammen an einem Archiv. Also es gibt viele Fälle von Menschen, die jetzt getrennt sind, wo enge Familienmitglieder im Iran sind, wo es keinen Zugang gibt, dadurch, dass das Internet abgeschalten ist. Es ist sehr ungewiss.
Als wir im Januar schon einmal mit Ihnen gesprochen haben, da haben Sie gesagt, für den Iran müsse eine Demokratie her. Zu jedem Preis?
Ja, also ich weiß nicht, ob Demokratie zu jedem Preis sogar zu realisieren wäre. Also im Moment ist die Lage sehr ungewiss. Natürlich würden wir uns sehr wünschen, dass es eine demokratische Bewegung gibt. Aber was passieren wird, ist noch in diesem Moment sehr ungewiss.
Sie sitzen jetzt in Berlin und gucken von dort aus auf die Lage, auf das, was in Iran passiert. Wie fühlt man sich da? Untätig? Wären Sie gerne dort? Auch weil ja gar keine Kommunikation via Telefon, Sie haben es beschrieben, möglich ist.
Es ist eine sehr schwierige Lage im Land zu sein für IranerInnen. Sehr schwierige Lage ist, außerhalb vom Land zu sein. Ich denke, dass die Situation für Diaspora-IranerInnen immer einhergeht mit Schuldgefühlen und immer einhergeht mit dem, dass man sich machtlos fühlt, dass man für die anderen nicht wirklich etwas tun kann. Und daher natürlich würden wir uns wünschen, alle bei unseren Familien und Freunden zu sein. Und wir hoffen, dass wir das auch sehr bald wieder tun können, zu ihnen zu reisen und gemeinsam an einer Zukunft zu arbeiten.
Zur Rolle der Kultur im Iran war das die Filmproduzentin und Kuratorin Afsun Mushiri. Als der syrisch-palästinensische Regisseur Abdallah Al-Khatib gestern vor einer Woche bei der Preisgala der Berlinale harte Worte fand, er hatte Deutschland auf offener Bühne vorgeworfen, an einem Genozid in Gaza mitzuwirken, da erlebten wir eine Woche mit hitzigen Diskussionen. Es hatte eine Sondersitzung des Berlinale Aufsichtsrates gegeben. Die Sitzung ging ohne konkrete Ergebnisse dann zu Ende, was zur Folge hatte, dass seitdem viel über die Folgewirkungen dieses öffentlich geäußerten Satzes spekuliert wird. Unter anderem heißt es, Tattel müsse gehen. Auch Forderungen nach einer Neuausrichtung der Berlinale machen die Runde. Ebenso die Frage, welchen Einfluss die Politik, die das Festival in diesem Jahr mit 12 Millionen Euro gefördert hat, auf die Kultur überhaupt haben sollte. Ob diese Debatte noch vom Grundsatz der Meinungsfreiheit ausgehend geführt wird oder ob diese an Grenzen kommt, das habe ich den Publizisten, Juristen und Redakteur der Süddeutschen Zeitung Ronen Steinke gefragt.
Also ich finde es haarsträubend, dass die Regierung Druck ausübt, um letztlich ja sanktionieren oder zu strafen, dass Künstler erlaubte Dinge gesagt haben. Der Konflikt in Gaza ist ein hochrelevantes Thema unserer Zeit, was natürlich auch in den Künsten reflektiert wird. Und das, was sie dazu gesagt haben, ist absolut im Rahmen des Erlaubten. Natürlich ist es nicht geklärt juristisch, ob das wirklich ein Genozid ist. Insofern ist es eine Behauptung, es ist eine Meinung. Aber das ist legitim. Eine Debatte kann es ja nur geben, wenn man beide Standpunkte mal formulieren darf.
Sie haben sich ja in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Thema der Meinungsfreiheit beschäftigt und dazu auch ein Buch veröffentlicht. Ist vor wenigen Tagen erschienen. Und für Sie hörte man ja auch ganz deutlich, gerade ist der Fall ja klar, was die Bewertung der Rede auf der Gala der Berlinale anbetrifft, die der Regisseur Al-Khatib da eben von sich gab. Das ist alles von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und Sie zitieren in Ihrem Buch dafür gern den Satz, niemand hat das Recht, nicht kritisiert zu werden. Das gilt also auch in diesem Fall.
So ist es. Ich zähle zu denen, die eher skeptisch sind, ob das so klug ist, dieses Wort zu benutzen. Aber ich bin mir bewusst, wenn wir zulassen, dass die Regierung eine Diskussion abwürgt, weil jemand diesen Standpunkt macht, dann kann sich der Wind schnell drehen. Dann kann am nächsten Mal auch eine Diskussion abgewürgt werden, wenn die Gegenposition formuliert wird. Dann wird beim nächsten Mal eine Berlinale in einem Eklat enden, weil jemand sagt, es ist kein Genozid. Und das noch ein Satz noch dazu. Gerne. Wir können, das ist der ganze Sinn von Meinungsfreiheit, erst ins Gespräch miteinander kommen, wenn auch die Dinge, die wir für falsch oder für abstoßend, für widerlich halten, wenn die auf den Tisch kommen, wenn das an die frische Luft kommt. Und das ist eigentlich die ganze Idee einer offenen Gesellschaft, auch von Kunstfreiheit. Nicht, dass nur diejenigen, die klug und lieb sind, dieses Privileg bekommen, reden zu dürfen, sondern dass wir im Rahmen von Recht und Gesetz, keiner darf natürlich die strafrechtlichen Regeln verletzen, miteinander auch streiten.
Wenn wir nochmal auf die Berlinale schauen, nun wird ja dort auch nach der Debatte über mögliche Folgen diskutiert, also die diese Äußerung nach sich ziehen könnte. Also sie könnte die Berlinale-Leiterin Trisha Tuttle den Kopf kosten, sie könnte dazu genutzt werden, um eine Neuausrichtung der Berlinale anzugehen, was immer damit konkret gemeint ist. Und vielleicht geht es ja auch um die Frage, mit welcher Summe das Festival künftig noch gefördert wird. Zeigen diese angedachten Konsequenzen, dass die Grenzen der Meinungsfreiheit neuerdings früher gezogen werden als noch vor einigen Jahren?
Ja, also es zeigt, dass unsere Regierung da vollkommen zu verkennen scheint, was eigentlich Meinungsfreiheit für einen Wert hat und auch Kunstfreiheit. Trisha Tuttle ist nicht verantwortlich für das, was alle ihre Gäste sagen.
Was sagt das denn aus über das Verhältnis zwischen Politik und Kunst? Also ist die Kunst noch frei, wenn selbst der Bundeskanzler nun zu Protokoll gibt, er fordere eine rasche Klärung in Sachen Berlinale und ja mehr noch, wenn sein Sprecher sich zitieren lässt mit den Sätzen, die Bundesregierung wolle den offenen Diskurs vielfältiger stimmen, was aber nicht gehe, sei, Zitat, einseitiger von Israel-Hass geprägter Bekenntniszwang. Also wenn ich Sie richtig verstehe, darf gedanklich und sprachlich gekeult werden, selbst wenn es um antisemitische Äußerungen geht. Hier aber hören wir doch ein deutliches Wenn-Dann heraus, oder?
Die Kunstfreiheit ist am Ende, wenn die Regierung damit ernst macht. Also, dass eine Regierung vorgibt, welche Äußerungen noch okay sind und welche nicht, dafür gibt es Gesetze. Und das kann nicht nach dem Gusto einer jeweiligen Regierung gehen. Der neue, immer noch recht neue Kulturstaatsminister hat zu Beginn seiner Amtszeit einen Gastbeitrag bei uns in der Süddeutschen Zeitung gehalten und hat dort genau zu dieser Frage Stellung genommen und hat argumentiert, im Zweifel sei die Rolle der Politik eine ganz zurückhaltende, bescheidene, Räume offen halten. Und jetzt sehen wir am Beispiel der Berlinale, das war eigentlich nur Blabla. Denn jetzt ist er der Erste, der da ganz aggressiv reingeht und da bis ins Kleinste rumregulieren möchte. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Da hat jemand nicht verstanden, was Kunstfreiheit ist und ist damit eigentlich auch für diese Arbeit als Kulturstaatsminister disqualifiziert.
Zur Frage, wie viel Raum die Meinungsfreiheit innerhalb der Debatte um die Zukunft der Berlinale noch bekommt, war das der Publizist und Journalist Runen Steinke. Manchmal wird Geschichte erst greifbar und verständlich, wenn sie anhand von Einzelschicksalen erzählt wird. 2022 erschien die Romanbiografie Isidor, ein jüdisches Leben von Shelley Kupferberg. Unter diesem Titel verarbeitete die in Tel Aviv geborene Autorin und Kulturjournalistin ihre Recherchen zu ihrem Urgroßonkel Dr. Isidor Geller zu ihrem literarischen Debüt. Geller zog Anfang des 20. Jahrhunderts aus Galizien nach Wien und stieg dort nach dem Ersten Weltkrieg zu einer angesehenen und wohlhabenden Persönlichkeit auf, verlor dann aber auf brutale Weise sein gesamtes Vermögen, als die Nazis kamen, und starb an den Folgen einer Blutvergiftung, die er sich in Untersuchungshaft zugezogen hatte. Der Film-, Opern- und Theaterregisseur Philipp Stölzel hat nun das Buch mit der Co-Autorin Caroline Bruckner zu einem Theaterstück verarbeitet. Die Premiere fand in Wien statt, dem Ort, wo die wahre Geschichte Isidor Gellers zum größten Teil spielt. Konkret im Akademietheater der Wiener Burg. Unser Kritiker Martin Thomas Pesel war dabei.
Hochmut kommt vor dem Fall. Es ist 1937 und während seine Freunde im Salon schon ihre Ausreise nach Palästina planen, macht Kommerzialrat Dr. Isidor Geller noch Hitlerwitze.
Der Führer besucht eine Irrenanstalt. Er schaltet die Reihen der Insassen ab. Alle Patienten grüßen den Führer. Nur ganz am Ende der Reihe steht einer, der sagt gar nichts. Da sagt der Führer zu ihm, warum grüßen Sie mich nicht? Sagt der Mann, entschuldigen Sie, ich bin der Wärter, ich bin nicht verrückt.
Später taucht die Sicherheitspolizei in Isidors 680 Quadratmeter Wohnung in der Wiener Innenstadt auf und zwingt ihn, seinen gesamten Besitz, original Klimt-Gemälde eingeschlossen, abzutreten. Aus heutiger informierter Perspektive keine Überraschung. Doch Isidor, überzeugend arrogant dargestellt vom Wiener Schauspieler Stefko Hanuszewski, ist von sich und dem geltenden Recht bis zur Verblendung überzeugt.
Sie hören von meinen Anwälten. Es geht hier alles ganz sicher nicht so einfach. Herr Gau.
Also Entschuldigung, wo waren Sie die letzten Monate, wenn ich fragen darf?
Wie zur Strafe wählt Regisseur Philipp Stölzel drastische Bilder für den raschen Fall des Self-Made-Mans Isidor Geller. In einem Moment genießt er noch im Pelzmantel einen edlen Tropfen Wein, während Kanzler Schuschnigg im Radio die Unterwerfung Österreichs durch Hitler verkündet. Im nächsten wird der Protagonist splitternackt an den Füßen aufgehängt und baumelt zwischen den beiden ErzählerInnen Lilith Hässle und Itai Tiran hin und her.
Isidor blieb 2 Monate standhaft. Noch war er überzeugt, dieser Spuk werde schnell ein Ende haben. Zumindest werde er nicht mittellos aus dieser Hölle hervorgehen und danach schnell das Weite suchen.
Und nachdem er immer wieder zu Verhören ins Gestapo-Hauptquartier am Mordsingplatz gebracht wurde, wurde ihm klar, dass er keine Chance hatte, am Leben zu bleiben, wenn er sich nicht auf irgendeine Art Geschäft mit dem Teufel einließ. Unterschreibe!
Shelley Kupferbergs Isidor, ein jüdisches Leben, ist ein feines literarisches Debüt, mit Poesie, aber ohne Pathos. Ein schmaler Band von knapp 250 Seiten. Stölzel und seine Co-Adaptorin Caroline Bruckner haben den Stoff mit großem Aufwand zu einem epischen Theaterstück aufgepolstert. Ganze Dialogszenen werden hinzugedichtet, Symbole von Reichtum und Dekadenz wie ein Kronleuchter und ein wuchtiger Kamin in den sonst leeren Raum hineingefahren. Und Itai Tiran macht am Klavier mit sentimentalem Operettengesang Stimmung.
Mein Herz und mein Sinn schwärmen stets nur für Wien wir's weit, wir's lang.
Grundsätzlich ist es begrüßenswert, wenn auf der Bühne Romane nicht einfach nacherzählt werden. Diese Inszenierung allerdings trägt etwas arg dick auf, was dem Stoff über die Länge von 3 Stunden nicht gut tut. Das Ensemble immerhin bekommt dadurch reichlich Zeit zu glänzen. Für die interessantesten Momente sorgt Nina Sievert in der Rolle von Isidors Geliebter Ilona von Heumoschi, einer Operettensängerin aus Ungarn, die in der Mitte des Abends, mit dem Titel Fräulein Frühling überschrieben, zur eigentlichen Hauptfigur wird. Obwohl Ilona den Kommerzialrat von der ersten Begegnung an betört, ist ihr die eigene Unsicherheit und Verbissenheit stets anzumerken.
Als ich ein kleines Mädchen war, da schickten mich meine Eltern fort aus Budapest. Ich verstand nicht, warum ich nicht bei ihnen bleiben durfte. Bitte schickt mich nicht fort. Bitte. Dieses Gefühl der Hilflosigkeit, ich bin es nie losgeworden. Ich habe nur gelernt, es sehr gut zu verstecken.
So gelingt es Nina Sievert mit großem Talent, eine Künstlerin mit mäßigem Talent zu spielen. Die komplexe Charakterdarstellung macht sie zum Höhepunkt einer Aufführung, die zweifelsohne wichtig ist, weil wir die Gräuel der NS-Zeit niemals vergessen dürfen. In seinem Hang zum Hollywood-Hochglanz kommt der Abend aber mitunter allzu streberhaft daher.
Martin Thomas Pesel über Isidor, ein jüdisches Leben, in einer Inszenierung von Philipp Stölzel in Wien. Einige Takte nur aus dem Vorspiel aus dem schlauen Füchslein von Leoš Janáček. Eine relativ kurze und doch ungeheuer dichte Oper über Mensch und Natur, über vergeudetes und sinnvolles Leben, über die Liebe und den Tod. Gestern Abend war Premiere an der Berliner Staatsoper mit dem Dirigenten Simon Rattle und dem Regisseur Ted Huffman, der ab diesem Jahr der neue Intendant des Festivals von Aix-en-Provence ist. Uwe Friedrich war für uns bei der Premiere dabei. Was macht Hoffmann aus der Tierparabel?
Er verplempert sie leider ziemlich. Es gibt ja 2 große Fehler, die Regisseure gerne machen können bei diesem Stück. Entweder es sieht aus wie das Weihnachtsschaufenster einer berühmten württembergischen Plüschtierfabrik. Das ist dann sehr schnell sehr verkitscht. Oder es wird zugeschüttet mit hektischem Aktionismus, weil Regisseure, ja, ich weiß nicht was, dieser Tiefe, diesem philosophischen Misstrauen oder es vielleicht auch einfach gar nicht verstanden haben. Und das passiert Ted Huffman hier. Er holt sich Artisten von der Staatlichen Ballett- und Artistikschule Berlin, die in sehr, sehr, sehr stilisierten Tierkostümen in einer weißen Kiste ihre Kunst vollziehen. Das ist toll. Denen zuzuschauen ist eine reine Freude. Ich würde gerne zu einem Abend von denen gehen. Aber es bedeutet hier gar nichts, weil diese Welten, von denen Janáček erzählt, in vielfachen Beziehungen zueinander gar nicht wirklich definiert werden.
Warum funktioniert das denn nicht?
Es geht ja in dem Stück darum, dass vor allen Dingen Förster, Schulmeister und Pfarrer einer Frau, einer jungen Frau, Terinka, nachschmachten. Und da kann man sich jetzt schon mal entscheiden als Regisseur. Ist das sexistisch? Vielleicht ist das auch ein bisschen eklig? Oder ist das nur, in Anführungsstrichen, die Sehnsucht nach der eigenen verpassten, vielleicht auch Jugend? Diese Terinka tritt nie auf bei Janáček. Bei Huffman haben wir eine Statistin, die diese Terinka spielt. Das nimmt schon dem wenn man so will, mystischen, dem Parabelhaften eine ganze Menge. Da tappt er merkwürdigerweise in so eine Realismusfalle. Dem gegenübergestellt ist eben diese Naturwelt, wo das einfach passiert, wo Fuchs und Füchsin nicht lange nachdenken, wo und viele, viele Kinder machen. Oder wo die Füchsin dem im Hühnerhof ein Massaker anrichtet. Das bleibt bei Huffman alles niedlich und nett in einer, ich sagte schon, weißen Kiste von Nadja Sophie Eller, wo für die Natur nur ein riesiger Maulwurfshügel aufgeschüttet wird. Aber auch in den Kostümen von Astrid Klein wird nie so recht klar. Es gibt eine Szene, die Hochzeit im Wald, eigentlich singen da die Tiere. Hier sind es die Menschen der Dorfbevölkerung. Dann die Tiere, die von den Artisten gespielt werden, sehr stilisiert. Wenn der Fuchs aber der Füchsin etwas zu essen mitbringt, nämlich einen erlegten Hasen, dann beißen die lustvoll in ein Plüschtier, das, wie gesagt, aus Württemberg kommen könnte. Also auch da bleibt es unentschieden, die Figurenbeziehung zwischen diesen alternden Herren im Dorf bleibt unklar und die eigentliche Pointe, dass Harrastar, der Versoffene, nichts nutzt, der Wilderer, der Einzige ist, der was macht, der erschießt die Füchsin und kriegt deshalb Terinka, das wird überhaupt nicht klar.
Aber eigentlich war doch alles da für eine gelungene Zusammenarbeit. Simon Rattle gilt als Spezialist Janáčeks. Die Staatskapelle Berlin wurde gerade als Orchester des Jahres ausgezeichnet. Also das sollten doch beste Voraussetzungen sein.
Das Orchester klingt sensationell. Janáček ist großartig. Vera-Lotte Böcker und Magdalena Kozina, für mich etwas spröder als dieses Paar, die hören wir jetzt mal kurz. Ganz kurz ein Ausschnitt aus diesem Zusammentreffen der beiden. Svatopluk Sem als Förster, großartig. Der schafft es nämlich, den philosophischen Gehalt des Stücks darzustellen, ohne dass es im Pathos umkippt. Seinetwegen lohnt es sich vor allem hinzugehen.
Also es lohnt sich doch ein Stück weit. Uwe Friedrich sah und hörte für uns das schlaue Füchslein in einer Inszenierung von Ted Huffman an der Berliner Lindenoper. Vielen Dank. Der Maler Cary James Marshall beschäftigt sich in großformatigen Werken mit der Geschichte der afroamerikanischen US-Community. Der 71-jährige Marshall begann schon als Schüler, sich mit Kunst zu befassen und stellte die schwarze Figur in den Vordergrund seiner Arbeit, weil die bislang in der Kunstgeschichte kaum vorkommt. Marshall kennt sich in den etablierten Sujets und Genres allerdings sehr gut aus. Sie bilden den Hintergrund für viele seiner Werke. Der transatlantische Sklavenhandel spielt bei ihm aber ebenso eine Rolle wie die amerikanische Bürgerrechtsbewegung. 2003 stellte Marshall auf der Biennale in Venedig aus, sowie zweimal auf der Documenta. 2016 bekam er eine Retrospektive in Chicago, New York und Los Angeles. Jetzt ist er auch im deutschen Sprachraum mit einer großen Ausstellung zu sehen, nämlich im Kunsthaus Zürich. The Histories heißt sie. Christian Gampert war da.
Auf dunklem Grund grinst uns ein schwarzes Gesicht mit Hut an, bleckt die sehr weißen Zähne und entblößt dabei eine Zahnlücke. Titel: Porträt des Künstlers als Schatten eines früheren Selbst. Es ist das Klischee des schwarzen Mannes, der Cary James Marshall nicht sein will. Das Bild ist von 1980. Einige Jahre später malt Marshall ein gänzlich schwarzes Großformat, auf dem nur Augen und eine Zahnreihe zu sehen sind, und nennt es der unsichtbare Mann. Das bezieht sich nur oberflächlich auf den Roman von Herbert George Wells. Denn wenn man genau hinschaut, schält sich aus der schwarzen Fläche der Körper eines Mannes heraus. Schwarz, so lernen wir, kann viele Tönungen annehmen. Man kann es mit Rot oder Blau oder Grau anmischen. Kerry James Marshall will der sozialen und kunstgeschichtlichen Unsichtbarkeit schwarzer Menschen ganz simpel dadurch begegnen, dass er sie zeigt. Allerdings geschieht das bei Marshall durchaus auch in kritischer Absicht. In der freundlich popfarbenen Serie The Middle Passage wird so nebenbei gezeigt, dass am transatlantischen Sklavenhandel auch Schwarze als Verkäufer beteiligt waren. Im weitesten Sinne kann man das als Historienmalerei begreifen. Das Leben der schwarzen Community in Amerika untersucht Marshall aber vor allem in oppositionellen Kontexten. Bilder des ermordeten Martin Luther King oder der Kennedy-Brüder werden von ihm als Trauer- und gleichzeitig Hoffnungszeichen in Wohnzimmerinterieurs integriert, während schwarze Frauen mit Engelsflügeln wie in einer Verkündigungsszene der Renaissance auf Befreiung setzen. Marshall nutzt malerisch Mittel von Comic, Pop-Art und Collage. Die Figuren sind oft flächig in ein sehr buntes Ambiente gestellt. Er bezieht sich auf Sujets der Kunstgeschichte, aber auch auf politische Signalfarben. Kuratorin Katrin Hug.
Green, Red, Black oder Red, Black, Green, wie man es nimmt. Da ist zwar der Bezug zu den Flaggenfarben afrikanischer Länder nach ihrer Unabhängigkeit, aber es geht auch um die Bezugnahme der Black Power-Bewegungen, die da eine neue Signalethik entwickelt haben.
Aus einem Giotto-Fresko aus Padua aus dem 14. Jahrhundert übernimmt Marshall die über einer Grablegung Christi schwebenden Engel. Sie werden bei ihm aber zu Helden der schwarzen amerikanischen Musik. In der Regel erzählen Marshalls Personencollagen aber nah an der sozialen Realität entlang. Der Barbershop wird zum Treffpunkt dubios frisierter Gestalten und es scheint klar, dass hier nicht nur legale Geschäfte gemacht werden. Schwarze Paare ziehen sich im Schlafzimmer zum Sex aus. Auf den Grünflächen von Wohnanlagen gibt es so etwas wie Wohlergehen und Gemeinschaftsleben, aber auch die Vorbereitung politischen Widerstands.
Bis heute gibt es diese Parks. Sie waren aber zum Teil auch durch die Segregation Orte der Gewalt und auch der Polizei und Riots-Gewalt.
Für das europäische Auge sind manche von Marshalls Großformaten nah am Kitsch angesiedelt. Lässig hingelagerte Liebespaare in grünen Auen werden bei ihm allen Ernstes von Herzchen, rosa Wölkchen und Musiknoten umflort. Soll das Ironie sein? Kerry James Marshall sorgt sich auch um die Bildung der schwarzen Jugend. Programmatisch malt er eine monumentale Versammlung schwarzer Jugendlicher vor einer Bibliothek. Marshalls wahrscheinlich bekanntestes Werk ist die 2003 auf der Biennale gezeigte Installation Wake, ein Sklavenschiff, das mit lauter Porträtmedaillons schwarzer Amerikaner beladen ist, die in den USA dann durch außergewöhnliche Leistungen auffielen. Die wichtigste Botschaft der Ausstellung aber transportieren jene Bilder, die schwarze Künstler im Atelier bei der Arbeit zeigen und schwarze Kinder als Publikum im Museum. Die künstlerische Selbstbefreiung, die Kerry James Marshall selbst schon gelungen ist, die möchte er auch anderen ermöglichen.
Der Maler Kerry James Marshall zu sehen in einer umfangreichen Ausstellung im Kunsthaus Zürich. Christian Gampert war für uns da. Und hier im Studio ist jetzt Michael Köhler mit den Kulturmeldungen.
Nach den US-israelischen Luftangriffen auf den Iran, die Zerschlagung der Kommandostrukturen und Tötung des geistlichen Oberhaupts hat ein Führungstrio die Staatsleitung übernommen. Hoffnungen auf einen Wandel der politischen Kultur sollten nicht zu früh formuliert werden. Das sagte der Diplomat und Sicherheitsexperte, der frühere israelische Botschafter in Deutschland, Shimon Stein, heute Morgen in diesem Programm.
In der Zwischenzeit sind wir alle klug, um zu sagen, dass aus der Luft kann man nicht ein Regime changen. Man kann vielleicht einen Beitrag leisten. Und der Präsident Trump in seiner Ansprache hat darauf hingedeutet, dass das Ziel ist eigentlich, die Infrastruktur für ein Regime change vorzubereiten. Und von dort an ist das die Aufgabe des iranischen Volkes, das zu bewerkstelligen.
Soweit der frühere israelische Botschafter in Deutschland, Shimon Stein. Auch die Politikwissenschaftlerin Bente Scheller, Leiterin des Referats Nahost und Nordafrika bei der Heinrich-Böll-Stiftung, die lange in Beirut und Damaskus tätig war, sieht zunächst militärische und politische Ziele im Vordergrund, wie die Zerstörung des iranischen Atomprogramms, bevor es an so etwas wie politische Transition, also kulturellen Wandel und Menschenrechte gehen kann, sagte sie heute früh ebenfalls in diesem Programm.
Ich denke, im Iran wird die Frage sein, wird es möglich sein, eine tatsächlich eher oppositionell geneigte Regierung zu haben? Das wäre der Wunsch vieler Iranerinnen und Iraner, auch sehr viel besser. Aber ob das sich so materialisiert, ist fraglich. Wir wissen nicht, ob nicht vielleicht eher innerhalb dieses Machtapparats die Karten neu gemischt werden und inwieweit dann eine tatsächlich westlich freundlichere, israelfreundlichere Regierung dort sitzt und eine, die es mit Menschenrechten zudem ernst nimmt, das sehen wir noch überhaupt nicht.
Soweit die Politikwissenschaftlerin und Nahostexpertin Bente Scheller mit ihren Zweifeln. Die Hohenzollern-Gruft im Berliner Dom, sie ist heute wieder eröffnet worden. Bald 6 Jahre lang war die Gruft, die unterhalb der Kirche liegt, wegen Umbau- und Sanierungsarbeiten geschlossen. Sie ist die Grablege der brandenburgischen preußischen Herrscherfamilie, zählt mit über 90 Särgen neben dem Escorial in Madrid, der Kapuzinergruft in Wien, zu den größten dynastischen Familiengrüften in Europa. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer bezeichnete die Gruft als Ort herausragender Grabkultur und Lernort für künftige Generationen. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner indes sprach von einem einzigartigen Erinnerungsort. Die Wiedereröffnung der Gruft sei ein Gewinn für Berlin.
Die Kulturmeldung mit Michael Köhler. Über die aktuelle Lage im Iran, auch die deutschen Reaktionen darauf, halten Sie gleich nach den Nachrichten die Kollegen von den Informationen am Abend auf dem Laufenden. Für Kultur heute war Antje Allrocken am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Abend. Musik